Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Kino und natürlich jetzt in diesen Tagen auch das Berlinale Magazin hier im Inforadio, abgedreht Kino im Gespräch. Den echten goldenen und die silbernen Bären, die gibt's erst am Samstag auf der Berlinale, aber der goldene Ehrenbär, der findet schon heute seinen Platz in den Händen von Dame Helen Mirren. Das Gespräch mit ihr heute in der Sendung und außerdem ein Besuch am Set von Berlin Alexanderplatz, der bei seiner Premiere im Berlinale Wettbewerb gestern mit Standing Ovations gefeiert wurde. Das dann im ersten Teil von abgedreht und die zweite Hälfte ist reserviert für den sehr überraschenden Rücktritt des Disney-Chefs Bob Iger und die ganz normalen Nicht-Berlinale-Filme der Woche. Los geht es jetzt aber erstmal mit der Königin dieser Berlinale, Dame Helen Mirren. Die Queen wird natürlich auch gezeigt heute im Rahmen der Preisverleihungsgala ihr zu Ehren. Gestern habe ich sie zum Interview getroffen, wunderschön, gut gelaunt, auf einem riesigen Sofa, auf dem sie sich aus Spaß am liebsten ausgestreckt hätte.
I feel I have all this room. I feel I should be lounging.
Russische Vorfahren, bewegte Vergangenheit, Theater- und Fernsehstar, später Weltruhm als Queen und eine noch spätere Karriere sogar in Actionfilmen wie Red oder Fast and Furious. Dame Helen Mirren, den Dame-Titel hat sie übrigens erst beim zweiten Angebot angenommen. Dame Helen Mirren hat fast nichts ausgelassen in ihrer langen Karriere und schon zahllose Preise für ihre Arbeit bekommen. Der goldene Ehrenbär der Berlinale aber bedeutet ihr trotzdem sehr viel.
You know, it's a serious honor, mostly because it comes from Berlin.
Ja, ich sehe das wirklich als eine große Ehre, vor allem, weil es eine Ehrung in Berlin ist. Wir als Filmschaffende wissen sehr genau, dass das Berliner Publikum und die Berlinale ein sehr kritisches und anspruchsvolles Pflaster ist. Man kennt sich wirklich gut aus hier, man ist sehr kritisch, was Filme angeht und sehr fordernd. Und ich habe hier schon beide Seiten erlebt. Ich war mal mit einem Film hier, der wirklich gar nicht gut ankam, aber zum Glück auch mit gefeierten Filmen.
Der Film, der nicht gut ankam, war übrigens 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen, eine nicht so meisterliche Fortsetzung von Kubricks Meisterwerk, mit der Helen Mirren Mitte der 80er Jahre das erste Mal auf der Berlinale war. Seitdem ist viel passiert. Helen Mirren wurde zur Oscar-gekrönten Queen und zu einer sehr viel verspielteren Schauspielerin.
Ich hätte in meinen 20ern zum Beispiel niemals in einem Actionfilm mitgespielt. Ich war als Schauspielerin viel zu hochnäsig. Ich war kreativ versnobbt. Ich habe mich als Künstlerin gesehen und experimentelles Theater in Paris gemacht. Irgendein Unterhaltungsfilm oder gar Action wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und jetzt kann ich es gar nicht abwarten, dass der nächste kommt. Das nennt sich Erwachsenwerden.
It's called growing up, actually, you know.
Der goldene Ehrenbär für Helen Mirren, das Berlinale-Ereignis an diesem Donnerstag. Ein anderes Berlinale-Ereignis, ein seltenes, die drei Deutschen, wenn man die Schweizer Produktion Schwesterlein mit allerdings Nina Hoss und Lars Eidinger dazuzählt, die drei deutschen oder deutschsprachigen Wettbewerbsfilme kamen allesamt sehr gut an. Petzolds Wasserfrau-Märchen Undine, das Sterbedrama und die Schauspielshow Schwesterlein und zuletzt gestern Burhan Kobanis dreistündiges Stadtepos Berlin Alexanderplatz. Darüber haben wir im Gespräch mit Kobani und über den Film schon ausführlich berichtet im Inforadio-Programm und können heute in Abgedreht die Gelegenheit nutzen, noch ein bisschen weiter hinter die Kulissen zu blicken. Meine Kollegin Anna Wollner war nämlich 2018 schon dabei, als der Film gedreht wurde, unter anderem in der Berliner Hasenheide, einem der größten Drogenumschlagplätze der Stadt.
Machen direkt eine hinterher, bitte.
Es ist ein merkwürdiges Bild. An einem perfekten Sommertag steht in der Neuköllner Hasenheide eine Handvoll Dealer unter einem Baum und beobachtet, wie ein paar Meter weiter einige Schauspieler Dealer spielen, die unter einem Baum auf einer Bank sitzen und einen Rucksack voller Drogen weiterreichen. Während im Hintergrund die Lichtkuh ein paar weiße Lichtsegel umsetzt, erklärt Regisseur Burhan Kobani den absurden Moment.
Ich glaube, die finden es total lustig, dass wir hier sind. Ja, also ich glaube nicht, dass die uns irgendwas übel nehmen, weil wir die, glaube ich, nicht in ihrem Betrieb stören.
Es ist eine Szene aus der Neuverfilmung von Berlin Alexanderplatz. Die Hauptfigur ist Franz Bieberkopf bzw. Francis. Denn Kobani, dessen Eltern selbst politische Flüchtlinge waren, die 1979 aus Afghanistan nach Deutschland kamen, hat die Geschichte aus den 1920ern in die Gegenwart verlegt und versucht mit der Verschiebung der Herkunft der schwarzen Flüchtlingscommunity in Berlin ein Gesicht zu geben.
Wir laufen hier durch den Park und sehen die Jungs hier an den Ecken stehen, wissen aber nicht, wer die sind, interessieren uns nicht wirklich für die, vermeiden nach Möglichkeit Kontakt mit ihnen. Aber wenn ich den Franz Biberkopf schwarz mache, dann muss man ihn anschauen und dann kann man an ihm nicht vorbei.
Berlin-Alexanderplatz ist für Kobani eine Art Lebensroman. Er ist mit dem Buch groß geworden, hat es immer wieder zur Hand genommen und über eine potenzielle Verfilmung nachgedacht. Die letzten 15 Jahre hat er selbst an der Hasenheide gewohnt und durch die Entwicklungen im Park und in Europa eine Art Schlüssel gefunden, den Stoff in die Gegenwart zu verlegen, hat sich für die Dreharbeiten ganz bewusst die Hasenheide in Nähe des Hermannplatzes ausgesucht und nicht den bekannteren Görlitzer Park.
Der Görli ist ja komplett chaotisch. Es sind lauter kleine Grüppchen, die sich da irgendwie um die Plätze streiten. Das ist alles viel aggressiver hier. Es ist alles in der Hand von einer Gruppe, die das alles relativ cool managt. Und wir haben uns schon für den Park hier entschieden, weil es homogener ist und einfacher zu erzählen ist.
Franz oder auch Francis landet als einziger Überlebender einer Überfahrt von Afrika nach Europa in Berlin, arbeitet anfangs als illegaler Vertragsarbeiter und gerät an Reinhold. Der rekrutiert in Asylantenheimen junge Flüchtlinge und verleitet sie, für ihn mit Drogen zu dealen. Dieser Reinhold wird von Albrecht Schuch gespielt. In der Hasenheide hockt er in einer Drehpause unter einem Baum und spielt mit einem Stock im Sand. Mit seiner ausgewaschenen Jeans, der beigefarbenen Jacke, dem roten Basecap und einem Schnäuzer fällt er kaum auf, muss aber für die absurde Situation, in die er mit der Filmcrew bewusst reingeraten ist, selbst schmunzeln.
Naja, ich habe mir schon gedacht, ey, jetzt drehen wir in der Hasenheide und stellen hier diese Dealer-Szenen nach. Also spiegeln im Prinzip den Alltag vieler Menschen hier, ne? Krass, das kann ja auch unangenehm für die werden. Aber wir sind zu allen gegangen, haben uns vorgestellt und haben einfach, damit es gar nicht erst zur Verwirrung oder sowas kommen kann.
Schuch wohnt eigentlich selbst ums Eck, ist für die Dauer der Dreharbeiten allerdings bei einer Freundin untergekommen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, zumindest nach Drehschluss. Mittlerweile ist in der Hasenheide Mittagspause, nicht nur für die Filmcrew, sondern auch für die Dealer. Mit Sicherheit kann aus dem Team keiner sagen, dass sich vor dem Cateringwagen in die Schlange nicht auch ein paar echte Dealer unter die Statisten gemischt haben.
Ein Beitrag von Anna Wollner. Sie war am Set von Berlin-Alexanderplatz und der Film scheint tatsächlich gute Chancen auf den Goldenen Bären an diesem Samstag auf der Berlinale zu haben. Mehr dazu im aktuellen Programm und auch in unserer Samstagsausgabe von Abgedreht. Das Kinoleben aber geht natürlich auch ohne die Berlinale weiter und nicht nur mit Weltpremieren und rotem Teppich. Mehr über die regulären Filmstarts der Woche jetzt im Überblick. Basierend auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman des Anwalts und Bürgerrechtlers Brian Stevenson rollt Just Mercy einen erschütternden Fall rassistischer Ungerechtigkeit in Alabama auf. Mitte der 90er Jahre übernimmt Stevenson, im Film gespielt von Michael B. Jordan, die Verteidigung von einigen zum Tode verurteilten Haftinsassen. Darunter auch, gespielt von Jamie Foxx, Walter McMillian, dessen Todesurteil nicht auf Fakten, Beweisen oder Motiven fußt, sondern nur auf einer ziemlich halbseidenen und erpressten Zeugenaussage.
Wenn man einen Schwarzen schon ein Jahr vor seinem Prozess in den Todestrakt steckt, wenn man jeden Beweis, der seine Unschuld belegt, unterdrückt und jeden, der versucht, die Wahrheit zu sagen, bedroht, das ist nicht Gerechtigkeit. Das ist Unrecht.
All das basiert auf den wahren Begebenheiten und sehr akkurat auf Fakten, auch wenn diese Fakten unfassbar erscheinen und man fast den Eindruck hat, als wäre der Alabama-Justizapparat noch ein Überbleibsel aus der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Diese Verfilmung von Stevensons Memoiren und seines wichtigsten Falls schafft es zwar leider nicht wirklich, einen Bogen ins Heute zu schlagen, funktioniert aber umso besser als herzensgutes, spannendes Plädoyer für Menschlichkeit und Gerechtigkeit und gegen die Todesstrafe. Just Mercy. Guy Ritchie ist nach seinen groß angelegten Hollywood-Abenteuern von Sherlock Holmes über King Arthur bis Aladdin nun dahin zurückgekehrt, wo seine Karriere mit Filmen wie Bube, Dame, König Gras und Snatch begann. Ins bunt-britisch-brutale Gangstermilieu. Mit The Gentleman lässt er die Londoner Unterwelt in einem wilden Wettrennen auf Matthew McConaughey los, der eigentlich nur sein Marihuana-Imperium verkaufen und in den Ruhestand gehen wollte.
Ausgedehnte Spaziergänge auf dem Land, mit der besseren Hälfte Rosen pflegen, nach Wuchs großziehen. Ich hab's mir verdient.
Ganz so einfach und schon gar nicht kindergerecht ist das aber natürlich nicht. Und man kann weder den Beteiligten trauen, noch dem, was auf der Leinwand passiert. Denn die Geschichte, oder wie sie auch sein könnte, wird immer wieder von Hugh Grant als schmierigem Privatdetektiv ausgeschmückt. All das präsentiert in der typischen Guy Ritchie-Mischung aus Gewalt, Witz und Schimpfworten. Männer auf dem Spielplatz, durchaus amüsant, aber Stil und Form sind hier wichtiger als Sinn und Geschichte. The Gentleman. Der Unsichtbare ist ein Genreklassiker. Der Roman von H.G. Wells kam Ende des 19. Jahrhunderts heraus. Das erste Mal verfilmt wurde er in den 30er Jahren des 20. Und jetzt kommt die Neuverfilmung mit einem modernen Dreh in die Kinos. Der Unsichtbare ist hier das unsichtbare Grauen, auch im übertragenen Gewalt gegen Frauensinne. Vor allem aber als akute Bedrohung für die von Elizabeth Moss gespielte Cecilia, die es zwar geschafft hat, ihrem brutalen Mann zu entkommen, aber ihn trotzdem noch lange nicht los ist. Nicht mal als es heißt, er hätte sich umgebracht.
Er ist nicht tot. Ich kann ihn nur nicht sehen.
Okay. Ich stimme dir zu. Adrian war brillant. Aber nicht wegen irgendwas, das er erfunden hat, sondern weil er Menschen manipulieren konnte. Er hat den perfekten Weg gefunden, dich nach dem Tod noch zu foltern. Das Einzige, was noch brillanter ist, als etwas zu erfinden, das einen unsichtbar macht, ist es nicht zu erfinden. Aber dich glauben zu lassen, es erfunden zu haben.
Dass er das doch erfunden hat, das ist sowohl im Film als auch durch den Titel schon mal klar. Und so geht es hier nicht um die Frage, ob sich Cecilia das alles nur einbildet, sondern um die rachsüchtigen Pläne eines Genies mit Unsichtbarkeitsanzug, der von nichts zurückschreckt, um sich seinen vermeintlichen Besitz zurückzuholen. Ein bisschen zu lang, ein bisschen zu früh schon zu durchsichtig, aber sehr, sehr gut gemachtes Schock- und Psychogruseln und eine gelungene Neuinterpretation. Der Unsichtbare. Die wichtigsten diesseits der Berlinale Neustarts der Woche. Er war der Kapitän der großen Erfolge und Ausweitungen des Disney-Konzerns in den letzten beiden Jahrzehnten. Marken wie Star Wars, Marvel oder Pixar sind längst Teil des Unternehmens. Fox wurde zuletzt einverleibt, das Streaming-Geschäft ins eigene Haus geholt und dass das Unternehmen so erfolgreich ist und so groß geworden, das liegt an Bob Iger, alleiniger Chef des Unternehmens seit 2005. Relativ überraschend ist er in dieser Woche allerdings zurückgetreten. Hintergründe dazu von ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm aus Los Angeles.
Iger verlässt das Unternehmen nun in einem exzellenten Zustand, meint Ben Fritz vom Wall Street Journal im Gespräch mit dem Radiosender NPR.
I mean, Bob Iger is leaving behind what I think anybody would have to say is sort of the most successful.
Disney ist das erfolgreichste Medienunternehmen der USA. Sie sind früh ins Franchise-Geschäft eingestiegen und waren Hollywood weit damit voraus. Iger hat verstanden, dass er nicht einfach nur Netflix-Inhalte verkaufen kann, sondern dass er seinen eigenen Streaming-Service starten muss. Er war ziemlich weit vorne mit seinen Ideen. Zuletzt hatte Disney große Teile von 21st Century Fox gekauft und seinen eigenen Streamingdienst Disney Plus gestartet. Iger sagte in einer Telefonkonferenz am Dienstag, das Unternehmen sei gut aufgestellt, ein guter Zeitpunkt zu gehen. Auch wenn dieser Zeitpunkt nun für viele überraschend kam, angedeutet hatte sich durchaus, dass Iger, der 45 Jahre insgesamt bei Disney gearbeitet hatte, irgendwann aus seiner derzeitigen Rolle aussteigen wollte. Im Interview mit CNN sagte er im vergangenen Jahr auf die Frage, ob er seinen Vertrag, der eigentlich bis 2021 gehen sollte, verlängern wollte. Ich war 15 Jahre an der Spitze. Es hat Spaß gemacht, aber ich freue mich auch auf das Ende.
And I'm looking forward to the run ending.
Trotzdem, dass Iger Disney zu einem erfolgreichen Unterhaltungsuniversum aufgebaut hat, war seine Rolle nicht unumstritten. Vor allem sein Gehalt. Die Disney-Erbin Abigail Disney kritisierte im vergangenen Jahr das 65 Millionen Dollar Gehalt des Disney-Vorstandschefs als Wahnsinn. So ganz wird Iger übrigens nicht aus dem Unternehmen verschwinden. Er will weiterhin kreativ beratend an der Seite von Disney stehen. Trotzdem gibt es bereits Mutmaßungen darüber, ob Bob Iger schon andere Pläne geschmiedet hat, zum Beispiel in der Politik.
Anything's possible, right?
Alles ist möglich, sagt Wall Street-Journalist Ben Fritz. Er hat öffentlich bereits darüber gesprochen, dass er gerne als Präsidentschaftskandidat antreten würde. Er ist ein politisch aktiver Demokrat. Wahrscheinlich wird er aber nicht mehr in diesem Jahr einen Versuch starten, sondern man könnte sich vorstellen, dass er, sollte ein Demokrat ins Weiße Haus einziehen, eine Aufgabe dort übernehmen könnte. Das würde passen. Bob Igers Nachfolger bei Disney wird Bob Chapek, der bisher die Freizeitsparte des Unternehmens geleitet hatte. Die finanziell größte und auch erfolgreichste Sparte des Disney-Konzerns.
Ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles über den Rücktritt von Bob Iger, der auch auf der Berlinale für einige Wellen und Diskussionen sorgte. Das war's mit Abgedreht. Samstagvormittag aber hören wir uns schon wieder mit der Berlinale Abschlussbilanz dieses Jahres in Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich jetzt Alexander Soyer.
Inforadio Abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.